Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter ein Wort stellen aus dem Kolosserbrief, und zwar Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Der Apostel Paulus im Auftrag und inspiriert durch den Heiligen Geist. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, da schreibt der Apostel Paulus aus dem Gefängnis in Rom, ziemlich isoliert, an eine Gemeinde, die er nicht kannte, in Kleinasien, also ziemlich weit weg von Rom, einen Brief. In Kleinasien, im Lykortal, nicht gerade das ökonomische Zentrum von Kleinasien, und dort an die Gemeinde von Kolosse. Und dort in dieser Gemeinde war Epaphras. Und dieser Mann hatte maßgeblich am Aufbau dieser Gemeinde mitgearbeitet. Doch dann eines Tages ganz unvermittelt drangen Irrlehrer in die Gemeinde hinein. Und die Gemeinde drohte, in den Sog dieser Irrlehren hineinzugeraten. Wie diese geistigen Strömungen aussahen, von denen die Gemeinde in Kolosse umspült und dann auch bedroht wurde, das vernahmen wir das letzte Mal, als wir uns unter Kolosser Kapitel 2, die Verse 16 bis 23 oder beziehungsweise bis 25 stellen. Es war nicht eigentlich Verweltlichung, Säkularisation, das die Gemeinde bedrohte. Es war schon gar nicht Gottlosigkeit im Sinne von Atheismus, dass man keinen Gott über sich anerkennen wollte. Vielmehr war es eine eigenwillige Religiosität. Es war eine Mischung aus Judaismus und hellenistisch-gnostischem Gedankengut. Und das alles war fein verwoben mit einer Fülle von Moralvorstellungen im Sinne von berühre nicht, taste nicht, kotze nicht, fass nicht an und so weiter. Und durch deren Erfüllung meinte man dann Erkenntnis höherer Welten zu bekommen. Und dies alles war, wie das häufig in solchen Kreisen üblich ist, verbunden mit einem demonstrativ demütigen Auftreten. Der Apostel Paulus wurde sehr scharf. Er wies darauf hin, dass diese Form von Religiosität zur Befriedigung des Fleisches sei. Das ist so ziemlich das Letzte, was man erwartet hatte. Aber genau das sagt der Apostel, sie ist fleischlich. Und der Apostel wird noch schärfer. Er sagt, diese Form von Religiosität bedeutet faktisch ein Nicht-Festhalten des Hauptes, also Christus, aus dem der ganze Leib, die gesamte Gemeinde, durch die Gelenke, durch die Bande Darreichung empfängt, eben wie unser Leib sie empfängt durch die Sehnen, durch die Nerven, durch die Muskeln und so weiter. Und die Gefahr, die dadurch für die Gemeinde kam, war die der Paralyse. Noch einmal, nicht unreligiös, aber der Paralyse, das heißt der Auflösung langsam der Gemeinde. Man hält sich nicht mehr an das Haupt. Man hat eigenes im Zentrum, an das man sich meint halten zu können. Und das führt nicht sofort, aber so allmählich. Ganz schleichend, aber umso deutlicher zu einer Auflösung der Gemeinde, zu einer Auflösung des Leibes hinein in seine Bestandteile. Wenn wir uns nicht an Christus halten, so sagte uns und lehrte der Apostel hier in Kolosser 2, wenn wir uns halten an unsere eigene Frömmigkeit, an unsere eigenen selbstfabrizierten Regeln und Satzungen, dann wird damit faktisch Christus aus dem Zentrum der Gemeinde verdrängt. Und in dieses Vakuum drängt dann anderes, immer massiver, immer nachdrücklicher. Dann muss man immer mehr nachlegen. Und als der Heilige Geist diesen Brief dem Apostel Paulus eingab, da ging es ihm genau darum, die Gemeinde nachdrücklich aufzurufen, bei der Wahrheit des Evangeliums zu verharren. Und bei der Wahrheit des Evangeliums zu verharren, das heißt nichts anderes, als bei Christus zu bleiben. Darum ist die Kernaussage dieses Briefes das, was der Apostel in Kolosser Kapitel 2, Vers 9 lehrt. In Christus ist die Fülle. Ihr Kolosser, kapiert es doch mal. In Christus und in ihm allein ist die Fülle des Lebens, ist die Fülle des Heils, die Fülle der Erkenntnis, die Fülle der Weisheit und auch die Fülle deiner Frömmigkeit und deiner Religiosität. Ja, mehr noch. Der Apostel verkündete weiter, ihr seid in Christus erfüllt und das heißt zur Fülle gebracht, in ihm, in Christus, nicht woanders, in ihm, in Christus. In Christus haben wir die Fülle der Gerechtigkeit, des Heils, des Lebens, auch der Erkenntnis und auch der Religiosität. Mehr brauchst du nicht. Aber die Frage, wie kommt es, dass wir alles in Christus haben? Und die Antwort, die wir immer wieder im Kolosserbrief lesen und lesen, ist, wir sind mit Christus eins gemacht. Was ist das für eine Einheit, von der der Apostel Paulus spricht? Und sagen wir zunächst, was es nicht ist. Es ist keine mystische Einheit, etwa im Sinne von Christus ist in mir oder Christus ist ein Stück von mir. Man denkt ja etwa an die Lehre der Vergöttlichung des Menschen, so wie es etwa in der griechisch-orthodoxen Theologie gegeben ist, wo man durch das Abendmahl, durch das Aufnehmen der Sakramente immer mehr vergöttlicht wird. Nein, das lehrt die Heilige Schrift nicht. Mit der Einheit mit Christus ist auch nicht gemeint, dass ich irgendwie Christus in mir fühle und dadurch meine eben immer mehr mit Christus eins zu werden in meiner Seele oder in meinem frommen Gemüt oder sonst wo. Es geht bei dieser Einheit mit Christus auch nicht darum, dass man sozusagen in seinem Denken oder in seinem Inneren die verschiedenen Stadien des Lebens Jesu in seinem Inneren eben nachempfinden, nachvollziehen muss. Das war eine Lehre, wie wir sie etwa im 18. Jahrhundert im Pietismus hatten, über seine Geburt, sein Leiden und dann auch seine Auferstehung. Nein, das alles meint nicht Einheit mit Christus, von der Apostel Paulus hier spricht. Was aber meint er mit der Einheit in Christus? Nun, damit meint er, dass Christus uns von Gott zu unserem Repräsentanten gegeben worden ist. Er ist unser Repräsentant, unser Stellvertreter. Zudem, Christus ist der für uns gleichsam den Kopf hingehalten hat, an unserer Stadt, an unserer Stelle. Vielleicht kann ich das einmal veranschaulichen, was diese Einheit mit Christus meint, mit der Opfergesetzgebung aus dem Alten Testament. Denken wir etwa an ein Opfer, nehmen wir das Brandopfer, es ist vermutlich das häufigste Opfer. Wir lesen davon im dritten Buch Mose, Kapitel 1. Und was geschah da? Nun, der Opfernde musste mit dem Opfertier zum Eingang der Stiftshütte gehen, zum Priester dort. Und dort legte er seine Hände auf das Opfertier. Eigentlich heißt es, er stemmte sie auf dieses Opfertier. Und damit identifizierte er sich mit diesem Opfertier. Identifizieren, das meint so viel wie, was an ihm jetzt an diesem Opfertier geschieht, das geschieht eigentlich an mir. Übrigens, wenn wir mal einen ganz kurzen Augenblick abschweifen vom Thema, dann möchte ich einmal etwas sagen zum Handauflegen oder zum Händeauflegen. Der Apostel Paulus schreibt einmal im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 22, lege niemandem die Hände zu schnell auf. Warum eigentlich nicht? Und achten wir einmal auf den nächsten Vers, auf die nächste Aussage, die der Apostel macht. Er sagt halt hier, habe nicht Teilhaben an fremden Sünden. Wie geht das? Was meint der Apostel damit? Und eben weil eine Identifikation hier stattfindet durch das Händeauflegen, schon im Licht dieser einen Aussage sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn es heute immer mehr üblich wird, beim Segnen einander die Hände aufzulegen und ziemlich wahllos. Der Apostel warnt davor ausdrücklich. Denn noch einmal, Hände auflegen meint identifizieren. Aber zurück zu unserem Bild des Opfertiers. Nicht dieses Opfertier repräsentierte im Alten Bund denjenigen, der das Opfer darbrachte. Die Sünden des Opferers wurden gleichsam auf dieses fehlerlose, makellose Tier übertragen, gleichsam transferiert, übertragen. Und genauso werden unsere Sünden, genauer unsere Sündenschuld, auf Christus übertragen, transferiert eben auf das fehlerlose, auf das makellose Lamm Gottes. Und das Umgekehrte stimmt auch. Dieses makellose Lamm, Christus, überträgt seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Fehlerlosigkeit auf uns. Und noch einmal, warum ist das möglich, diese Einheit, diese Repräsentation? Eben, weil es Stellvertretung ist, weil es Repräsentation ist. Darum ist diese Identifikation möglich. Und damit geschahen die Dinge, die an Christus geschahen, an uns. Er ist unser Repräsentant, unser Stellvertreter. Gelegentlich nennt man das auch, er ist unser Bundeshaupt. Aber genau damit ist nichts anderes gesagt. Christus ist der, an dem wir hängen und der der Grund, die Grundlage unseres Heils ist. Eben weil das, was an ihm geschah, an uns geschieht. Der Sohn Gottes, er handelte nicht einfach für sich selbst, als er hier auf dieser Erde war, sondern er wirkte für uns, für seine Christen, für seine Erwählten. Als Repräsentant, als Bundeshaupt. Und darum sind wir gestorben. Christus ist begraben, nicht für sich, sondern für uns. Und damit sind wir begraben, vor 2000 Jahren. Wir müssen das nicht in unserer Seele gleichsam nachvollziehen. Und hier in unserem Abschnitt lesen wir nun weiter. Vom Begrabenwerden hatten wir gelesen, und hier heißt es nun Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Christus ist dein Stellvertreter. Er ist dein Repräsentant in seinem Tod, in seinem Begrabenwerden, und auch in seiner Auferweckung und in seiner Erhöhung. Und was heißt das nun? Nun, dann blicke im Glauben auf Christus, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Denn er ist dein Heil. Er ist deine Rettung. Und er ist, wie wir hier lesen, dein Leben. Was heißt das denn jetzt praktisch, konkret? Zu blicken, zu suchen, zu trachten nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Und das heißt zunächst einmal wegzublicken, auch von meiner eigenen Religiosität. Auch von meinem eigenen Frommsein. Auch von meinem Handeln, das vielleicht nach außen so furchtbar demütig und so entsetzlich fromm aussieht. Und das doch nichts anderes ist als Fleischlichkeit. Ich betone es noch einmal. Ich hatte das schon bei der letzten Predigt gesagt, aber wir können es nicht oft genug hören, weil es immer wieder falsch aufgefasst wird. Bei Fleischlichkeit denken wir bitte keineswegs nur an sexuelle Vergehungen. Sondern der Apostel Paulus spricht bei den Werken des Fleisches auch von Götzendienst, auch über Zauberei, auch über Magie. Es gibt auch eine eigenmächtige Religiosität, die nichts anderes ist als Fleischlichkeit, die zu den Werken des Fleisches gehört. Ich füge hinzu, vieles, was heute im Raum der Gemeinde, etwa an Psychologie, verbreitet wird, ist nichts anderes als eine eigenmächtige Heilslehre, die uns auch weglenkt vom Zentrum, nämlich von Christus. Und die für die Verkündigung des Evangeliums keineswegs förderlich ist, sondern im Gegenteil sehr, sehr hinderlich. Wir lasen vorhin aus dem Philipperbrief Kapitel 3. Und dort schreibt der Apostel Paulus Ähnliches. In der Gemeinde von Philippi, da gab es Leute, von denen er sagen musste, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Bitte lesen wir gut, was der Apostel hier sagt. Er sagt nicht, dass sie Feinde Christi sind, sondern es sind Feinde des Kreuzes Christi. Und dann beschreibt der Apostel Paulus diese Leute und er sagt, das sind Leute, die innerlich verdorben sind, innere Fäulnis, denken wir an einen verdorbenen Apfel, ihr Gott ist der Bauch und sie sinnen im Eigentlichen auf das Irdische. So nach dem Motto, was bringt es mir? Was habe ich davon? Sie sind Feinde des Kreuzes Christi insofern, als sie nicht das gesamte Heil von Christus erwarten und darum sich voll ausstrecken nach der Erkenntnis Christi, so wie es Paulus dann auch sagt, ich achte alles für Dreck. Es ist alles Dreck. Warum? Wegen der Erkenntnis Christi. Und dann gibt es auch Leute in der Gemeinde, die eben sich nicht voll ausstrecken nach der Erkenntnis Christi. Und das sind Leute, Feinde des Kreuzes Christi. Mit Dreck bezeichnet der Apostel hier nicht seine Sünden im eigentlichen Sinn, im Sinne von Moralität, sondern mit Dreck bezeichnet er hier sein Pharisäertum, seine selbsterworbene, selbstfabrizierte Religiosität. Und das achtet er alles für Dreck, nicht an sich, sondern wegen der Erkenntnis Christi. Da ruft er dann den Christen in Philippi zu. Ich vergesse, was da hinten ist. In dem Zusammenhang steht das. Aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage dem Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Und wenn wir den Zusammenhang weiterlesen, dann erkennen wir, da darf ich einmal sagen, welchen Hunger, welchen Durst der Apostel Paulus nach der Erkenntnis Christi hat. Nach der Erkenntnis des Heilswerkes, was wir in Christus haben. Fügt dann gleich hinzu. Nicht, dass ich Christus schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich ihn auch ergreifen möge,
indem ich von Christus ergriffen bin. Philipper 3, Vers 12.
Bitte halten wir das einmal fest. Es ist möglich, Christ zu sein, als Christ zu erscheinen, sich aber nicht voll und ganz an Christus festzuhalten. Nicht seine gesamte Errettung, nicht sein gesamtes Heil, nicht seine gesamte Gerechtigkeit von Christus zu erwarten, sondern eben auch noch so eine eigenfabrizierte Frömmigkeit daneben zu haben. Wenn wir dann aber Christus suchen, wenn wir dann aber nach der Erkenntnis Christi trachten, wenn uns sein Heilswerk vor Augen steht, dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Dann hat das ganz praktische Folgen. Wir wollen heute nicht darauf eingehen, aber bitte schauen Sie sich einmal nur den nächsten Vers an. Er soll dann das Thema der nächsten Predigt sein, Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Hier wird Paulus sehr konkret, was es heißt, zu trachten nach dem, was droben ist. Es beginnt sehr tief unten. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. So tief unten beginnt es, was es heißt, nach Christus zu trachten. Oder umgekehrt, nach Christus zu trachten, hat immer Folgen, hat immer sehr praktische Konsequenzen. Im Psalm 25 sagt David einmal: Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Nicht normalerweise würde man sagen, ich habe meine Füße in einem Netz, wahrscheinlich in irgendeiner Tierfalle, verfangen. Nun, dann muss ich mich doch mit meinen Füßen beschäftigen, um eben meine Füße wieder rauszubekommen aus diesem Netz, aus dieser Tierfalle. Aber was tut David? Er blickt gerade weg von seinen Füßen auf den Herrn. Meine Augen, sie sind stets auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße herausziehen aus dem Netz. Und gerade wenn wir durch den Heiligen Geist im Glauben erfassen, wer Christus ist, was Gott der Vater durch ihn getan hat, und was darum, ich wiederhole, mit uns geschehen ist, eben weil Christus sein Werk als unser Stellvertreter, als unser Repräsentant getan hat, wird das Konsequenzen für unser Verhalten haben. Hier in Vers 5 spricht der Apostel Paulus ganz besonders zwei Bereiche an, einmal den Bereich der Sexualität und dann auch den Bereich meines Geldes. Erinnern wir uns noch einmal, wir sangen vorhin Psalm 42. Und dort lauten wir von einem Mann, der Gott sucht, der sein Sinnen, Denken, Trachten auf diesen Herrn richtete, weil er wusste, wie weit er von diesem Gott entfernt ist. Und da suchte er das Angesicht des Herrn, so heißt es dann. Und wo finden wir das? Das finden wir nicht, indem wir in die blaue Luft hinausstarren, sondern das finden wir im Hören auf das Wort Gottes. Das Angesicht des Herrn suchen, das bedeutete damals, vor dem Angesicht Gottes, also im Tempel zu erscheinen. Bei uns bedeutet das auf jeden Fall, unter das Wort Gottes zu kommen. Denn sie, die Schrift ist es, die von Christus zeugt. Übrigens, wenn wir Christus suchen, ja, wenn wir hier dazu aufgefordert werden, so sucht das, was droben ist, dann nur deswegen, weil er uns zuerst gesucht hat. Weil er dieses Verlangen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen überhaupt erst gewirkt hat. Denn von uns aus, aufgrund unserer Natur, da gilt das, was wir auch vorhin in Römer 3 lasen. Da ist niemand, wirklich niemand, der nach Gott fragt, der Gott sucht. Das kann man sich vielleicht gut an diesem Beispiel deutlich machen, an dieser Begebenheit, die wir alle kennen von Zachäus.
Wie beginnt diese Begebenheit? Wir lesen sie in Lukas Kapitel 19. Da heißt es, Zachäus, er suchte den Herrn Jesus zu sehen. Da er klein war von Wuchs, was tat er? Er kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, da konnte er dann runterschauen. Alles schön und gut. Aber wissen wir, wie diese Geschichte endet? Sie beginnt mit dem Satz, Zachäus suchte Jesus zu sehen. Und sie endet mit der Aussage unseres Herrn, des Menschen Sohn ist gekommen zu suchen und zu erretten. Suchte Jesus, so konnte es zumindest den Eindruck haben. Aber zunächst suchte Jesus ihn. Sollten wir bei all unserem Suchen nicht vergessen. Und was inhaltlich nun dieses Suchen bedeutet, das wird uns hier in Vers 2 zum Ausdruck gebracht, nämlich indem der Apostel gleich das Gleiche noch einmal nur mit anderen Worten sagt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Trachten heißt eigentlich sinnet, denket nach. Es hat durchaus etwas mit unserem Geist, mit unserem Verstand zu tun, mit unserem Intellekt. Beschäftige dich einmal mit Christus. Danach. Nichts anderes ist dieses Suchen. Wenn der Apostel hier auffordert, dass wir danach trachten, was droben ist, dann spricht er sich nicht dagegen aus, dass wir in dieser Welt unserem irdischen Beruf nachgehen. Als Ingenieur, als Geschäftsmann, als Hausfrau oder als Lehrer oder sonst wie. Nein, worum es dem Apostel geht, das ist, dass wir nicht in dieser Welt leben, so als wäre der Himmel ganz weit weg. Und vor allem, als wäre Christus ganz weit weg. Und als wäre sein Heilswerk, ach, ganz, ganz weit zurück. Nicht so im Sinn von für ihn der Himmel und für mich dann die Erde. Nein, halte dein Haupt fest. Das war das Problem der Kolosser. Klammere dich im Glauben an ihn und trachte nach der Erkenntnis Christi. Und der Grund für dieses Suchen, für dieses Trachten, gibt der Apostel dann hier im nächsten Vers, in Vers 3. Denn ihr seid gestorben, nämlich mit Christus, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was heißt das? Die Riten, dass die Moral, dass die Askese, die der Apostel Paulus im letzten Teil von Kolosser 2 geschildert hatte, die der Apostel deutlich verurteilte, dass alle diese Versuche, dass all dieser Krampf, sich selbst irgendwie frömmer hinzubekommen, sie sind angesichts dessen, was Christus getan hat, für dich getan hat, als dein Repräsentant, überholt. Ist vorbei. Ich habe mehr noch. Sie sind nicht nur überholt, sie sind auch gefährlich. Warum sind sie gefährlich? Sie sind deswegen gefährlich, weil sie uns wegleiten von der Erkenntnis Christi Jesu. Aufgrund unseres Bundeshauptes, unseres Repräsentanten, unseres Stellvertreters, ist der Tod Christi mein Tod. Ihr seid gestorben. Übrigens nicht jetzt, sondern vor 2000 Jahren in seinem Tod. Das muss nicht an uns geschehen, das ist geschehen. Und dieses Leben ist nun ein Leben in der Gnade. Und hier sagt Paulus, das ist verborgen. Nicht, das ist noch nicht offenbar. Dass mir die Vergebung meiner Sünde, meiner Schuld geschenkt worden ist, das steht niemandem auf der Stirn geschrieben. Dass ich in Christus gerecht gemacht worden bin, ach, davon sieht man in der Praxis so erbärmlich wenig. Und dass ich in Christus die Heiligkeit von Christus empfangen habe, auch davon sieht man so furchtbar wenig. Aber, so sagt der Apostel in Vers 4, es wird einmal offenbar werden, nämlich wenn Christus offenbar wird, in Herrlichkeit. Der Apostel Johannes sagt einmal: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, jetzt hören wir gut zu, wir ihm gleich sein werden, so wie er ist. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Und dann fügt Johannes noch etwas hinzu, ganz praktisch. Und er sagt, jeder, der diese Hoffnung hat, der von dieser Hoffnung gleichsam ergriffen ist, der reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Insofern ist die Hoffnung auf unsere Vollendung eine Basis, eine Grundlage für unser Verhalten, für unsere Ethik. Noch ist nicht offenbar, was wir sein werden. Ja, wir sind im Blut des Lammes reingewaschen. Aber wie viel Dreck klebt noch an uns in der Praxis? Wie oft müssen wir erschüttert sein über uns selbst? Über uns, die wir in Christus gerecht gemacht worden sind und geheiligt sein. Wie sagt es Paulus hier? Euer Leben, es ist noch verborgen. Aber es ist verborgen, und jetzt hören wir gut zu. Christus in Gott. Eigentlich, so könnte man sagen, würde es ausreichen, wenn der Apostel hier sagt, euer Leben ist verborgen in Christus. Punkt. Oder euer Leben ist verborgen in Gott. Aber was der Apostel hier sagt, das ist, ja, darf ich es einmal so formulieren, gewissermaßen eine doppelte Absicherung. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das erinnert mich immer an das, was unser Herr Jesus Christus selbst einmal sagte in Johannes Kapitel 10. Dort sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Eine wunderbare Verheißung. Und als ob das nicht schon ausreichen würde, fügt der Herr gleich hinzu, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 29. Wenn man so will, auch hier eine doppelte Absicherung, eine doppelte Festung, die wir haben, gerade in unseren Anfechtungen, gerade in unseren Bedrängnissen. Und weil das so ist, weil euer Leben verborgen ist, aber nicht irgendwo, sondern mit Christus in Gott, dort ist es fest, dort ist es verankert, weil das so ist. Darum sucht, was droben ist, wo Christus ist. Amen.